Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstack. Und bei uns heute in der Blauen Stunde ist der Direktor der Volkshochschule Wiesbaden. Und das nicht nur, weil das neue Semester gerade angefangen hat, sondern auch, weil er in Kürze 60 wird und wir das hier mal würdigen wollen. Hartmut Boger. Guten Abend, Hartmut.
Ja, guten Abend, Jutta.
Der 60. ist ein spezieller Geburtstag, denn dann beginnt im Allgemeinen eine Lebensphase, die von großen Umbrüchen begleitet wird. Wie geht's dir denn bei dem Gedanken daran?
Also ich bin sehr gern 20 geworden, auch sehr gern 30 geworden, wobei das war etwas doch schon getönt von diesem Spruch damals, trau keinem über 30, ja, diesem Jugendkult, in dem ich auch aufgewachsen bin. Und 40 war richtig schwierig, 50 war locker und 60 sehe ich jetzt mit kleinen Bedenken. Wobei je näher der Tag rückt, desto kleiner werden diese Bedenken. Ich kenne es auch so viele, die 60 sind und da hat sich eigentlich nichts geändert. Natürlich wird im 7. Lebensjahrzehnt, werde ich aus meinem Beruf ausscheiden, in die nachberufliche Phase eintreten. Das ist schon natürlich ein großes Ereignis in meinem Leben. Habe eigentlich immer gearbeitet, schon daheim in der Familie, mithelfender Familienangehöriger im elterlichen Betrieb und in der Landwirtschaft und auf dem Bau. Das war eigentlich Arbeit, war immer eigentlich ganz klar. Ja. Und wobei ich auch erst manchmal sage, ich habe auch außerhalb der beruflichen Tätigkeit so viel zu tun, dass ich gar keine Zeit habe zu arbeiten. Ja.
Welche Art wären denn deine Bedenken? Kannst du das mal schildern?
Ja, ich merke halt, das hängt jetzt nicht mit diesem Datum nur zusammen, dass es zunehmend passiert. Ich fahre ja viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass jüngere Leute aufstehen. Das liegt wahrscheinlich an meinen
friedhofsblonden
Haaren. Vor allem ausländisch, also Jugendliche mit Migrationshintergrund. Da hat mir vor kurzem eine junge Frau die Hand geküsst.
Die haben Manieren.
Ja, ja, wenn man das so bezeichnen will, auf jeden Fall mehr Respekt vor älteren Menschen als anderen.
Bevor wir loslegen mit Einzelheiten zu deinem Arbeitsleben und zu deiner Biografie, wollen wir erstmal Musik hören, denn du bist ja auch noch Musikspieler, du spielst in der Gruppe Best Age Kontrabass und da wollen wir jetzt mal gleich ein Stück hören, damit wir schon eine Menge Informationen vorab von dir oder über dich bekommen und dieser Titel heißt Looking Out My Backdoor. In diesen Tagen beginnt in der Volkshochschule das neue Semester mit dem Thema Schönheit. Im vergangenen Semester ging es um Glück. Fehlen jetzt noch das Gute und das Wahre. Das klingt schon etwas nach abgeklärten Altersblick auf die Welt. Und ich habe mich gefragt, setzt du die Themen da fest?
Nein, nicht allein. Wir haben eine Planungskonferenz und eine Dienstbesprechung und da stimmen wir die Themen ab. Häufig mache ich dann schon Vorschläge. Jetzt gerade bei Glück, da kam eigentlich über den Umweg Gesundheit, kamen wir zu diesem Thema Glück. Wir haben gesagt, wir müssen uns mit Gesundheit, auch mit unserer eigenen beschäftigen. Wir sind halt auch ein Betrieb, wir sind ein richtiger Betrieb und keine Behörde, die unter erheblichem Stress arbeitet. Zu wenig Personal, da will ich jetzt gar nicht weiter drüber reden, das ist ja überall so. Und von diesem Thema Gesundheit kamen wir zum Thema Glück und dann haben zwei Kolleginnen einen Referenten vorgeschlagen, den sie erlebt hatten. Das war der Ernst-Fritz Schubert, der das Schulfach Glück in Heidelberg in der Willy-Helbach-Schule eingeführt hat. Und es hat inzwischen so Kreise gezogen, sodass das inzwischen an über 100 Schulen eingeführt ist. Und das hat uns erstmal skeptisch gestimmt, Schulfach Glück, ja, dass man Glück paukt wie Mathe oder irgendwas anderes.
Was kann man denn da lernen?
Aber ja, mehr Selbstwirksamkeit. Das heißt, dass man seine Energien bündelt und sinnvoller einsetzt, dass man sozial kooperiert, dass man sich insgesamt körperlich, geistig, seelisch, sozial wohler fühlt. Also so könnte man Glück eigentlich übersetzen. Also jetzt dieses, ich sag mal, dauerhafte Glück, das Gefühl, das gibt es ja jetzt auch nicht, dass man immer glücklich ist. Wer immer glücklich ist, mit dem ist auch was nicht in Ordnung, aber genauso wenig wie jemand, der immer unglücklich ist. In der Regel ist ja unser Leben durch den Wechsel von Stimmungen geprägt, aber man kann diesen Anteil der Glücksmomente und der glücklichen Stimmung schon etwas selber beeinflussen. Ja.
Das Semester ist ja sehr gut gelaufen und war sehr erfolgreich. Warum eigentlich?
Wir haben damit ein Thema gewählt, das einfach sehr viele Menschen umtreibt. Es gibt einfach eine Sehnsucht nach Glück, nach zufriedener und lebensfreudiger mit sich selber umzugehen, das Leben mehr zu genießen, nicht nur als Stress zu sehen und als Belastung. Und es setzt sich doch ein Bewusstsein durch, dass es ein Leben vor dem Tod gibt. Ja. Und das sollte man vielleicht so gut wie möglich nicht bewältigen, das heißt hinter sich bringen, sondern gestalten.
Beim ZDF haben wir früher immer gesagt, Fernsehen bildet, vor allen Dingen die, die es machen. Und da wüsste ich gerne, ob man in eurem Fall sowas Ähnliches sagen kann. VHS bildet vor allem die, die es machen.
Also es ist jeder Tag ist angefüllt von Bildungserlebnissen. Das ist nicht nur eines, das ist gar nicht, kein Flachs. Es ist sehr interessant und sehr bereichernd, an der Volkshochschule zu arbeiten, durch die vielen klugen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl Lehrkräfte als auch die das Ganze managen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist, was uns immer wieder Verdruss bereitet, ist die Unterfinanzierung durch Stadt und Land. Die Raumsituation, das sind einfach die drei Mangelressourcen, die wir haben. Also wir selber haben genügend Ressourcen in unseren Köpfen und Herzen.
Das hast du jetzt schon mal gesagt.
Habe ich schon mal gesagt?
Und du kannst es permanent wieder sagen, ja? Dass ihr unterfinanziert seid, dass ihr zu wenig Räume habt. Und wenn du es nicht sagst, das ist auch nochmal. Ich wüsste gerne, was hast du selbst durch deine Beschäftigung mit dem Thema Glück erfahren, für dich selbst?
Ich habe mich jetzt da nicht nur, ich sag mal, per Lektüre damit beschäftigt, sondern habe die Gelegenheit ergriffen, ein Führungsseminar im Schubert-Institut in Heidelberg mitzumachen, sinnvoll führen, um einfach nochmal deutlich geworden ist, wie wichtig es ist, die eigenen Stärken zu erkennen und die zu verstärken und nicht über die Schwächen zu jammern und das auch bei den Kolleginnen und Kollegen mehr zu fördern und auch den Blick auf die Erfolge zu richten und nicht zu sehr, es muss immer mal wieder einfließen, es ist einfach realistisch, wir können nicht verleugnen, dass es bestimmte defizitäre Ressourcen gibt, die in öffentlicher Verantwortung liegen. Ich will das gar nicht nochmal nennen. Aber dass in uns selber ein unglaublicher Schatz an Können und an Vorstellung, an Fantasie liegt, den wir immer wieder neu aktivieren können. Und nur darüber, wir sind schon länger auf dem Weg, also das ist jetzt nicht was ganz Neues für uns, dass wir uns mit, ich sag mal, den positiven Impulsen mehr beschäftigen als mit den negativen. Wir sehen unsere Aufgabe auch als Bildungseinrichtung darin, immer wieder positive Impulse in die Stadtgesellschaft zu geben. Ja, das war schon vor seit Jahren machen wir das. Entdecke deine Fähigkeiten, neue Wege, neue Ziele. Das waren alles solche Themen in den letzten Jahren. Oder als die Finanzkrise kam, haben wir sofort reagiert und haben das schöne Motto aus Hölderlins Ode Patmos aufgegriffen. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch vom Umgang mit Krisen.
So viel also erstmal zum Glück und gleich geht's um die Schönheit. Davor aber Musik, Best Age mit 50 Ways to Leave Your Lover. So, ich gehe mal aus der Musik raus, denn, lieber Hartmut, du sollst ja mal hier zu Wort kommen. Das aktuelle Thema der Volkshochschule Wiesbaden heißt, was ist Schönheit? Und beschäftigt sich mit Fragen wie, ist Schönheit machbar? Die Macht der Schönheit, Schönheit und Ideal, Schönheit, Lust und Last? Rund ein Dutzend Veranstaltungen gibt es und die erste Frage ist, Schönheit, warum dieses Thema? Da gibt es ja 1000 Antworten mindestens. Wird es da nicht so ein bisschen schwammig?
Ja, das kann man natürlich von den großen Themen der Menschheit von allen sagen. Das ist beim Glück auch so. Das sind keine auch endgültig zu beantwortenden Fragen, die da gestellt werden. Die Frage, was ist Schönheit, bewegt nicht umsonst seit vielen Jahrhunderten die Gemüter. Das ist aber auch was Reizvolles dran. Ja? Wir werden am Ende des Semesters, werden wir nicht alle da sitzen und sagen, ach so, jetzt wissen wir, was Schönheit ist. Diese Vorstellungen von Schönheit sind so vielfältig. Ja? Es gibt so eine Passage bei Tucholsky in den Wendriner-Geschichten, wo Wendriner in ein Gartenlokal kommt und er wird begrüßt von seinem Gastgeber. Ach, schön, dass Sie da sind, Wendriner. So ein schönes Wetter heute und dieses schöne Lokal. Und dann gibt es einen schönen Wein und wir sind so schöner Stimmung und so geht es weiter. Ja? Und Tucholsky halt darauf aufmerksam macht, wie beliebig und inflationär in unserem Alltag häufig das Wort schön, das Attribut schön verwendet wird. Man kann das auch häufig übersetzen durch gut, interessant, anregend, hübsch, wie auch immer. Im Zusammenhang der philosophischen Tradition wurde immer stark drum gerungen, um eigentlich im Wesentlichen zwei Aspekte. Gibt es etwas, gibt es Eigenarten in Menschen, Objekten, Zuständen der Natur, die wir, und zwar alle, objektiv für schön halten? Das ist der objektive Ansatz. Und der andere subjektive, oder ist Schönheit das, was in uns angenehme Empfindungen auslöst? Das ist auch in dem großen Platon-Dialog Hippias sehr schön entwickelt. Sollte man unbedingt nachlesen, ganz, ganz gut zu lesen, immer wieder gewinnbringend, weil da die ganzen grundlegenden Fragen erörtert werden. Aber Schönheit ist das nicht nur als... wurde in der Geschichte nicht nur positiv thematisiert, sondern hatte auch bei einigen, also gerade ich sage mal im religiösen Kontext, wurde es häufig auch als schöner Schein denunziert und die Gefahr dahinter gesehen, hinter dem Schönen, dass hinter dem Schönen halt eigentlich die hässliche Fratze des Teufels lauert.
Schönheit muss man ja auch im gesellschaftlichen Kontext sehen. Kommt das bei euch auch vor?
Ja, gerade Jürgen Striebinger, ein neuer Dozent, wird das thematisieren, wie auch gerade die ästhetische Inszenierung von Politik oder von Veranstaltungen, auch der sich durchsetzende und mit großer Wirksamkeit durchsetzende Schönheitsideal, das etwa jetzt bei jungen, auch bei älteren Frauen, bei Männern inzwischen auch, so ein Standardschönheitsideal durchsetzt. Unbehaartheit etwa, Wohlgeformtheit, bei Männern Waschbrettbauch. Ich bin da drüber weg, ich bin schon längst beim Waschbärbauch angelangt, das sehe ich als Fortschritt. Und dass man halt anders als früher, wo man den Körper noch mechanisch von außen geformt hat, durch Korsettage und so weiter, wird jetzt richtig in den Körper eingegriffen und zwar nicht aus, sagen wir, orthopädisch notwendigen Gründen, ich habe auch ein Ersatzteil im Nacken, ja, sondern aus rein ästhetischen, um einfach einem Schönheitsideal zu genügen, wird Botox gespritzt, werden Schönheitsoperationen vorgenommen, die ja alle auch nicht rückgängig zu machen sind, das sehe ich schon auch sehr bedenkliche Entwicklung.
Also es geht bei euch auch um die, sagen wir mal, Segnungen der Beauty-Branche.
Ja, Segnungen würde ich jetzt, du machst ja so ein Zeichen dazu.
Ein Anführungszeichen, die sogenannten
Segnungen. Wie ein sehr zarte Fragefüße, ein Gänsebein oben, auf jeden Fall. Das wird in dem Seminar von Jürgen Striebinger thematisiert, aber auch dieser Zusammenhang, ich sage mal, das... In der Schönheit ist ja auch ein Glücksversprechen. Stendhal hat es so ausgedrückt. Ja, Schönheit ist ein Versprechen auf Glück. Und schöne Menschen, die gemeinhin als schön gelten, haben es ja beruflich leichter, kriegen leichter Stellen.
Das ist auch nachgewiesen.
Ist nachgewiesen, ja. Die Neuroästhetik beschäftigt sich mit, wieder unter dem objektivistischen Gesichtspunkt, was ist schön an Dingen, kann man das messen? Allerdings sind die Erfolge ist auch nicht so überwältigend bislang, dass man das so verallgemeinern könnte. Die Unterschiede sind schon ganz erheblich zwischen den einzelnen Individuen. Und wir wissen ja auch, dass äußere Schönheit ist eine Sache. Aber innere Schönheit hat halt auch was für sich. Und für mich, ich bin da in der Beziehung immer noch etwas Idealist und lege eigentlich mehr Wert auf Geistesschönheit.
Was sollen denn die Teilnehmer der Veranstaltungen davon profitieren? Was wünschst du denn?
Einfach eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, um auch selber, bei uns geht es ja immer auch um Stärkung des Ichs, ja, dass die Menschen in ihrem Alltag selbstbewusster standhalten können, sich selber besser kennenlernen und dadurch auch andere besser verstehen und mit ihnen besser zusammenleben können. Und wenn Vielleicht wird der oder die eine oder andere sich überlegen, wer sich damit beschäftigt, was sein eigenes oder ihr eigenes Schönheitsideal ist, dann vielleicht doch sich kritischer mit dem vorhandenen Ideal auseinanderzusetzen und sagen, nö, ich bin selbstbewusst genug, ich muss dem nicht genügen. Das könnte ein Effekt sein.
Du selbst leistest ja auch einen Beitrag zum Schönheitsprogramm. Inspiriert von Hölderlins Abendfantasie, nennst du ihn friedlich und heiter, ist dann das Alter. Und es geht um Alter und Schönheit in Philosophie und Poesie. Ja. Gerade rechtzeitig zu deinem 60. Geburtstag, der ja kurz bevorsteht. Was waren denn die interessantesten Fragen für dich?
Die sind immer noch. Ich habe das Seminar noch nicht gehalten und ersten Ansätzen vorbereitet, aber die wesentlichen Themen kenne ich natürlich und auch die wesentlichen Schriften dazu. Dazu kann man ja einen langen Urlaub auf der ostfriesischen Insel benutzen. Ja, das ist schon interessant, dass sie schon in früheren Zeiten, etwa bei Cicero und der Philosophie überhaupt, auch die positiven Seiten des Alterns hervorgehoben werden, obwohl es bei Cicero damals auch darum ging, einen Machtkampf zwischen Alt und Jung zu bestehen. Ja, musste er, um an der Macht zu bleiben, hat ihm allerdings nicht so viel genützt, er wurde trotzdem umgebracht, musste er deutlich machen, welche Vorzüge das Alter hat. Weisheit, Abgeklärtheit, Klugheit, Überschwang der Jugend, ja, ist endlich vorbei. Ähnlich formuliert es ja Hölderlin in der von dir genannten Ode, Abendfantasie, endlich verglühst du ja, Jugend, du ruhelose Träumerische, friedlich und heiter ist dann das Alter. Da ist auch eine Sehnsucht drin, weil er selber ja ein Getriebener war, der die Frage gestellt hat, wohin denn ich, ja?
Also ich sage dir, ich komme zu dieser Veranstaltung und ich weiß schon ein paar andere, die bestimmt auch kommen, damit du uns das dann mal ganz genau erklärst. Ja. Manfred Gerber hat ja auf die Sendung hingewiesen im Kurier und hat gefragt, vielleicht geht es auch um dein Schönheitsideal. Hast du eins?
Ja, das würde ich jetzt nicht überraschen und auch alle, die mich kennen, nicht überraschen. Das ist eigentlich mehr eine gesellschaftliche und kulturelle Schönheit, die aus der Idee oder aus dem Geist kommt. Da gibt es eine sehr schöne Passage, eine der schönsten sozialen, politischen Utopien, kulturellen Utopien, die es überhaupt gibt, und zwar in Hölderlins Hyperion, wo er schreibt, wo ein Volk das Schöne liebt, wo es den Genius in seinen Künstlern ehrt, da weht wie Lebensluft ein allgemeiner Geist, da öffnet sich der scheue Sinn, der Eigendünkel schmilzt und fromm und groß sind alle Herzen und Helden gebiert die Begeisterung. Die Heimat aller Menschen ist bei solchem Volk und gerne mag der Fremde sich verweilen. Das ist ein Schönheitsideal.
Außer deinen Hausheiligen Hölderlin und Rilke, der gesagt hat, denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang. Ja. Gibt es noch einen dritten, Robert Gernhardt? Es gibt ein wunderbares Poesiebeispiel. Nachdem er durch Metzingen gegangen war, hat er darüber geschrieben. Und du kannst es mit Sicherheit auswendig. Könntest du das mal sagen? Soll ich dir einsagen? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, ich kann es nämlich mit Sicherheit nicht auswendig. Dich will ich loben, Hässliches.
Du hast etwas Verlässliches, ja.
Das Schöne schwindet, scheidet, flieht, fast tut es weh, wenn man es sieht. Kannst du weiter?
Nein.
Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit, und Zeit sagt stets, gleich ist soweit. Die Schönheit gibt uns Grund zur Dauer, die Hässlichkeit erfreut durch Dauer.
Ja, genau. Ja, ich kann es nicht. Ja. Das war in Metzingen. Das war ein ganz gemeines Gedicht über Metzingen, das große politische Turbulenzen damals ausgelöst hat.
Das ist die Frage, ob das Hässliche schön ist, weil es was Verlässliches hat, ob jetzt im Umkehrschluss das Verlässliche hässlich ist. Aber das müssen wir hier nicht weiter diskutieren.
Ja, aber es ist natürlich sehr interessant, über Schönheit und Hässlichkeit zu diskutieren. Ja. Immer. Also es ist auch in einem dialektischen Gesichtspunkt. Und seit dem 19. Jahrhundert sind ja in Kunst und Poesie das Hässliche zum Gegenstand geworden. Ja, also ich war gerade in Baudelaires Gedicht Une Charogne, ja, ein Aas. Das war das erste Mal, glaube ich, in der Literaturgeschichte, dass ein Dichter ein Aas, ein menschliches Aas, besungen hat mit poetischen Mitteln.
Musik. Just a Gigolo, gespielt von der Gruppe Best Age, wie alle Titel in dieser Sendung. So, Hartmut, jetzt haben wir genug über das aktuelle Programm und Glück und Schönheit gesprochen. Jetzt wollen wir mal was über dich erfahren. Wie bist du kulturell sozialisiert worden? Hast du gelesen, gedichtet, gemalt, gesungen, Theater gespielt?
kulturell sozialisiert.
Hört sich gut an, gell?
Ich habe das gerade so in Verbindung gebracht mit dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, Lohmersheim, im Ortsmund Lohmerscher genannt. Ein Ortsteil seit 1973 von Mühlacker, einer Stadt, aus der man auch lieber abreist, als dass man da ankommt. An der Enz, das ist eigentlich das Schönste an Mühlacker. Das will ich aber nicht über Mühlacker schelten, so wie Gernhard über Metzingen.
Ja, wir kennen es auch nicht. Wir kennen es auch nicht.
Das hat also ja auf dem Sinn. Land war natürlich so, es war ganz wichtig, ältere Geschwister zu haben, Eltern, die sehr viel gelesen haben in der damaligen Zeit. Wir hatten so ein Abonnement des Deutschen Bücherbundes. Und da kamen immer die spannenden Romane. Ja. Die, vor allem am spannendsten waren die, die gleich versteckt wurden, wie wem die Stunde schlägt. Ja. Und From Here to Eternity, verdammt alle Ewigkeit, ja. Schnicks für dich. Das waren natürlich dann die spannenderen Sachen. Ich habe sehr früh angefangen zu lesen und habe heute noch mein erstes eigenes Buch, waren Grimms Märchen. Das habe ich heute noch, die Ausgabe. Mag ich auch sehr. Und
wie wir wissen aus einer vergangenen Sendung, in der du auch warst, hast du ja auch Karl May gerne gelesen.
Ja, natürlich.
Besonders klar. Eins.
Und Trapper-Geierschnabel immer noch.
Der muss
ganz
kommen.
Großartig,
dein alter Ego, ja.
Wie der die preußischen Offiziere in Eisenbahnwaggon vermöbelt, ist einfach großartig.
Kleiner Tipp für die Zuhörer, wer mal wissen will, wie Hartmut Boger tickt, unbedingt Trapper-Geierschnabel von Karl May lesen. Ja.
So. Aber das Kapitel war im Schelmenstreich in der Eisenbahn. Ja gut, aber jetzt... also Lesen war was ganz Wichtiges bei uns, also drei Kindern und auch bei meinen Eltern, da lagen überall Bücher rum und wir mussten damals wirklich vom Lesen abgehalten werden. Das ist ja heute, hat man etwas andere Entwicklungen, gell? Die Kinder müssen vom PC-Gebrauch und Spielen und so weiter abgehalten werden. Wir haben auch nachts noch unter der Bettdecke weitergelesen mit der Lampe, wir mussten immer ermahnt werden, nicht zu lesen. Nicht zu viel zu lesen und vor allem Richtiges zu lesen, hat uns aber natürlich nicht abgehalten davon, Comics zu lesen, bin ich bis heute noch Comic-Fan und ich bin der Überzeugung, dass es auch nichts schadet, wenn man es nicht ausschließlich macht. Ja, gut, wir haben ja sonst immer auch andere Bücher gelesen, aber das war schon ganz wichtig. Obwohl es damals Schmutz und Schund war, auch Heftchen, Billy Jenkins, Tom Brox, die ganzen Pete-Heftchen und auch rassistisches Zeug, was so rumlag bei uns in der Familie. Da gab es so kolonialistische Heftchen zum Teil, die waren unmöglich, ja. Aber es hat mir auch nichts geschadet in dem Sinne, das konnte man irgendwann dann auch einordnen. Bei mir war das auch so, ich war jetzt auch von der politischen Haltung her, das ist von Kultur gesprochen, natürlich Aneignung der Natur, ganz groß, kein Spielplatz, kein organisierter, sondern das war der Weinberg, das war die Scheune, das war die Hütte, das war der Fluss, war das, was mich wesentlich geprägt hat. Ja. Und oben dann im Weinberg zu sitzen, die Kanonen von Navarone zu lesen. Und unten hat der Vater gerufen, Hartmut, komm, wir müssen auf den Acker. Ich war so taub, ich wusste, abends gibt es Stunk, aber es hat sich gelohnt. Ja.
Hast du noch was anderes gemacht, Theater gespielt?
Theater gespielt im Gymnasium, in der
Instrument?
Theatergruppe. Ich hab mal eine Zeit lang Gitarre gelernt, allerdings... bei einer, der Namen ich jetzt nicht nennen will, ist das auch wurscht, also das hat mich ziemlich genervt. Mit Hartmut immer schöne runde Fingerle und so, das war jetzt nicht das, was ich unbedingt brauchte. Und dann aber schon ein bisschen Rockmusik gemacht, so mit ein paar Freunden, Ende der 60er Jahre. Dann habe ich einen Bass geschenkt bekommen, eine Bassgitarre, nämlich die Beatles-Bassgitarre, die Paul McCartney gespielt hat. Natürlich nicht seine, sondern eine dieses Baujahrs. Habe ich, vier Seiten sind leichter zu spielen als sechs, dann habe ich das gespielt, Reutlinger. Dann ging es ja weiter, dann später, dann Reutlinger, als ich da studiert habe, auch mit Musik. Aber, und auch in der Wohngemeinschaft dann, aber da war ich dann schon über 20. Also die Anregungen waren schon, unser Vater war sehr, sehr musikalisch, hat mehrere Instrumente gespielt. Auch dann bis zum Nerven der Familie, Mundharmonika beim Wandern immer. Also Musik selber machen und Musik anhören natürlich. Da waren auch die lebhaftesten Einflüsse, sowohl meiner Eltern, also was klassische Musik angeht, als auch mein Onkel, der bei uns im Haushalt gewohnt hat, also meines älteren Bruders, waren dann Jazz und Rock und Pop und so die Dinge. Ja.
In einer Zeitung, in der berühmte Zeitgenossen befragt werden nach ihren Vorlieben oder nach ihrem Leben, wird immer gefragt, mit 17 hat man noch Träume, erinnern Sie sich? Und weil ich diese Frage schön finde, stelle ich sie dir auch. Welche Träume hast du mit 17?
Mit 17 wurde ich gefragt in der Schule, was möchten Sie denn werden? Dann wurde er dann schon gesiezt. Dann sagte ich, aber ohne weiter Überlegung, ich möchte Germanistik und Philosophie studieren.
Und?
Auch so was Ähnliches habe ich gemacht, ja. Da kamen dann wieder andere Dinge dazwischen.
Waren das deine Träume?
Ich bin auch nicht... Ja, das war schon wichtig. Ich hatte auch ganz, ganz profane Träume, ja. Also als mein Vater mich gefragt hat, ja, bin ich dann Moped gefahren und so, er sagte, ja, was stellst du denn vor? Mein Vater war Burkhard Isabella-Fan und dann Audi. Fahrzeug, also ich brauche 3 Fahrzeuge, also ich war nicht nur so vergeistigt, ja. Es ist ein Jaguar E, ein Land Rover und eine Harley Davidson, das war völlig klar. Und ich bin dann schon auch Motorrad und Auto gefahren, das war bei uns auf dem Dorf auch möglich, ohne dass wir hatten ja keinen Polizisten weit und breit, ja. Und wir hatten auch ja, grüne Planwege und so, das ist auch alles verjährt, das ist alles 50 Jahre, ja, 40 bis 50. Und ich habe beim Autofahren habe ich ganz schnell gelernt, 7 Fahrstunden hatte ich das und Motorradfahren, das kann ich ja heute sagen, ich bin mit dem Motorrad bin ich zur Fahrstunde gefahren. Und ich hatte dann eine Fahrstunde, eine Prüfungsstunde.
Sag mal, was wolltest du denn mal werden, als du 17 warst? Was du studieren wolltest, das wissen wir, Germanistik und Philosophie, aber was wolltest du mal werden? Hattest du ein Berufsziel?
So konkret nicht, ne. Nee, kann ich wirklich, also erinnere ich mich jetzt auch nicht, dass das und das will ich genau werden. Was mir ziemlich klar, was ich nicht werden will, Lehrer.
Mhm. Praktisch,
das war,
gell?
War ganz, ja, weil ja. Einfach, ich habe mich, ich muss sagen, im Gymnasium bis auf 1-2 Lehrer mit niemand so richtig wohlgefühlt. Wir hatten wirklich damals noch alte Nazis, es war ätzend, ja.
Und was du geworden bist, kein Lehrer an der Volkshochschule Wiesbaden, sondern der Direktor der Volkshochschule Wiesbaden. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal ist Best Age wieder dran, Fire and Rain. Während deine Gruppe Best Age und du selbst, während ihr gespielt habt, ist dir noch was eingefallen, was du nachtragen wolltest zum Thema Schule oder Werdegang?
Ja, das ist mir gerade vorher entfallen gewesen. Also was mich immer sehr interessiert hat, war Journalismus. Ich habe jahrelang war ich Redakteur bei unserer Schülerzeitung Der Wecker. Und das hat mich dann auch immer wieder beschäftigt. Ich hatte dann später dann so 3 Optionen: Journalismus, Beratung und Bildung. Oder vielleicht noch schnell gesagt, Publizistik, Bildung, also 3B eigentlich, ja. Bildung, Beratung. Presse.
Und jetzt bist du Direktor der Volkshochschule Wiesbaden und das seit 23 Jahren. Sag mal, wie viel davon ist Management und wie viel ist Gestaltung?
Ja, Management und Gestaltung kann man nicht trennen. Ja. Das ist ja, wenn Management gut ist, dann ist es kreativ und gestaltend. Und so kann man nicht sagen, der Anteil, der ist so und so.
Gut, dann habe ich das nicht präzise ausgedrückt. Ich meine, wie viel ist Management im Sinne von Verwaltung und das Thema Finanzen, über das wir ja noch nicht gesprochen haben in der Sendung und so weiter und so weiter.
Aber habe ich schon Seite gesagt, habe ich schon erwähnt, dass wir unterfinanziert sind öffentlich, ja.
Ah, das ist gut, dass du das mal sagst, ja. Auf der anderen Seite dann eben Inhalt und Programm. Also ich meinte jetzt, diese müssen keine Gegensätze sein, aber welche Anteile sind das?
Das kann ich dir prozentual auch nicht sagen. Wichtig ist das wichtigste Kapital unserer Einrichtung, das hören meine Kolleginnen und Kollegen seltsamerweise nicht gern, sind meine Kolleginnen und Kollegen, sind wir als Menschen, die da arbeiten. Und deshalb ist natürlich die Atmosphäre, also Aufgabe, eine wesentliche Aufgabe, sehe ich darin, Arbeitsbedingungen zu schaffen und eine Atmosphäre im Betrieb zu schaffen, dass alle gern und gut da arbeiten. Das ist eine Hauptaufgabe. Die ist anstrengend, weil da muss man sich immer... Andere führen heißt ja erstmal sich selber führen. Ja. Man kann nicht gute Laune verordnen und Arbeitsorientierung, wenn man sie selber nicht hat. Ja. Das heißt auch Vorbild sein, überprüfbares Vorbild, ja. Nicht predigen, was man selber nicht macht. Das ist eine der Hauptaufgaben. Finanzen, das... Da muss ich mir auch drum kümmern, Aufstellung des Wirtschaftsplans und schauen, dass er auch eingehalten wird und Controlling und die ganzen Dinge zusammen immer wieder mit anderen, mit unserer Verwaltungsleiterin und so weiter. Das ist schon die Hauptaufgabe. Die Leitung eines Fachbereichs, das Anbieten eigener Veranstaltungen ist eigentlich mehr Hobby. Das muss ich wirklich sagen. Das kommt aber aufgrund, ich habe es ja, glaube ich, noch nicht gesagt, aufgrund der zu geringen Personalausstattung. Habe ich das schon gesagt?
Ich glaube, du hast es nicht gesagt.
Also wir hatten früher eine Fachbereichsleiterstelle mehr und die haben wir nicht mehr und deshalb mache ich den Fachbereich Gesellschaft. Aber das macht mir immer noch Spaß. Was in den letzten Jahren dazugekommen ist und immer wieder für Verdruss sorgt, sind die von außen aufgegebenen Zwänge. Ja, Qualitätsmanagement nach klaren, definierten Kriterien. Ansonsten gibt es keine Zuschüsse oder Aufträge und so weiter. Da hat sich ein ganz neuer Wirtschaftszweig gebildet, der davon lebt, andere zu kujonieren. Das trägt jetzt nicht unbedingt zur täglichen Freude bei. Das muss ich also ganz kritisch anmerken.
Welche deiner Eigenschaften sind denn in deiner Funktion als Direktor der Volkshochschule gefragt und notwendig? Welche deiner Eigenschaften?
Welche meiner Eigenschaften? Ja. Das solltest du besser meine Kolleginnen und Kollegen fragen.
Naja, Selbsterkenntnis war ja auch schon mal.
Ja, ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass wir, und wir lachen viel zusammen, dass man Humor hat. Das ist natürlich banal, das weiß jeder. Aber das im Betrieb auch zu leben, ja, und die Sachen nicht so furchtbar ernst zu nehmen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt ja auch die 3 oder 4 L, die immer im Zusammenhang mit Glück und auch mit Alter genannt werden. Leben, lieben, lachen, laufen, also für Bewegung sorgen. Wir werden uns morgen früh auch zusammensetzen mit drei Kolleginnen und über Verbesserung unseres Gesundheitsmanagements sprechen. Mhm. Ja, dass wir selber besser mit unserem Stress umgehen können.
Prima,
das ist
prima.
Ganz wichtig.
Prima.
Ich soll schon wieder aufhören. Ich komme hier überhaupt nicht zu Wort, Jutta. Ist
ja,
immer
ich habe,
so.
Du kommst nie hier zu Wort, völlig klar. Aber du kommst gleich zu Wort, wenn du nämlich meine nächste Frage beantwortest. Und die heißt, wie gehst du mit Widerständen um? Grübel, grübel.
Das ist unterschiedlich, ja. Weil Widerstand ist nicht gleich Widerstand. Es gibt halt, ich sag mal, einen Widerstand, der sich im Gespräch nahezu selber auflöst, indem die Kolleginnen und Kollegen merkt, dass ich das im Kern akzeptiere, was da vorgeschlagen wird oder wie auch immer. Und es gibt natürlich auch so einen prinzipiellen Widerstand. Das habe ich in meinem Berufsleben auch erfahren, wo ich auch als Manager, als Führungskraft an meine Grenzen gestoßen bin. Wo ich gemerkt habe, wir zwei, die da am Tisch sitzen, wir leben auf so unterschiedlichen Planeten, dass wir nie zueinander finden werden. Inzwischen habe ich ja eine Belegschaft, die ich zum ganz, ganz großen Teil selber eingestellt habe. Und Widerstand erlebe ich eigentlich ganz selten.
Ich meine,
also einen prinzipiellen Widerstand.
Ich meine den Widerstand von außen. Also ich meine beispielsweise, wenn du die leeren Versprechungen der Politik hörst, Stichwort Bildung, 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 und dann hast du es mit leeren Kassen zu tun. Das meine ich jetzt mit Widerstand.
Ach, die Kassen sind ja jetzt nicht leer, in dem Sinne, natürlich sind sie leer, sind
so.
Auch überschuldet und sowas. Ja. In der Politik kommt es wesentlich drauf an, wo werden die Entscheidungen gefällt, wofür das Geld ausgegeben wird, wofür auch Schulden gemacht werden. Das ist einfach so. Ja. Wir haben katastrophale Kürzungen bekommen durchs Land Hessen. Das Land Hessen hat das Geld ja jetzt nicht eingespart, das er bei uns weggenommen hat. Das hat sie halt woanders ausgegeben, ja, für andere Zwecke, die den Politikern wichtiger waren. Und zwar egal, ob rot-grün oder schwarz-gelb. Die Stadt hat uns da immer noch aufgefangen und uns geholfen, dass wir nicht völlig abgestürzt sind. Aber auch da, in der Stadt wird entschieden und im Land wird entschieden, was machen wir mit dem verfügbaren Geld. Und da werden politische Schwerpunkte gesetzt. Und mit dem einen Zweck, was weiß ich, European Business School, kann man sich schmücken und Universitätsstadt werden. Mit einer Volkshochschule wird man nicht zur Volkshochschulstadt. Das müssen wir einfach auch mal ganz realistisch sehen. Erwachsenenbildung ist elementar, aber vom Kern her auch etwas unauffällig als eine Universität.
Ja, ihr müsst also an eurem Glamour-Faktor noch ein bisschen arbeiten.
Ja, wir müssen,
vielleicht ein schönes,
das heißt sexier werden, oder
ja,
so nennen wir das, glaube ich. Ja.
Ist vielleicht ein kleiner Beitrag zur Themenfindung, was ihr im nächsten Semester machen sollt. Glamour der VHS oder so. Das nächste Lied, das gefällt mir so gut, das finde ich besonders schön. Und das heißt Autobahn 66. So, da du ja in dieser Sendung überhaupt nicht zu Wort kommst, habe ich gewartet, bis du hier dieses Stück gesungen hast. Das warst nämlich du, du bist als Sänger aufgetreten. Ich muss hier früher rausgehen aus der Musik, damit du ein bisschen sprechen kannst. Aber auch gleich nachtragen, auf der Homepage kann man das alles nachlesen, hören und so weiter. Wie heißt die Homepage, Hartmut? Adresse?
bestage-band.de.
Gut, wir sind jetzt in Wiesbaden angekommen. Jetzt wollen wir mal über Wiesbaden reden. Schönes Wiesbaden. Das ist euer nächstes Semesterthema oder spielt es jetzt auch eine Rolle?
Nee, wir werden wahrscheinlich ein anderes Thema wählen. Das müssen wir noch etwas rausschieben. Wir werden uns mit Werten beschäftigen. Wir denken, wir müssen jetzt so mit nach Hoffnung, Verantwortung, Krisen und so weiter auch über die Maßstäbe nachdenken, an denen wir unser Handeln orientieren. Und deshalb werden wir uns mit Werte, wozu oder wie auch immer. Und wir sind da ganz am Anfang. Wiesbaden wird aber auch in den nächsten Semestern Thema werden. Das ist ja Teil eines größeren Projektes.
Ja, und es ist ja auch was Handfestes. Unsere schöne Stadt will ja Weltkulturerbe werden. Wie findest du das denn?
Ja, warum nicht? Ich finde, Wiesbaden eignet sich dafür gut. Das ist das größte historistische Freilichtmuseum. Und ich bin da, wenn du das kritische Antworten erwartest, bist du bei mir falsch. Weil
Nein.
Ich habe eine infantile Liebe zu Wiesbaden seit dem 4. Lebensjahr, als ich hier das erste Mal 6 Wochen war bei meiner Tante. Und ich habe mich auch hierher beworben, 1989, bin hier nicht angespült worden, irgendwie Treibgut. Und ganz bewusst, weil ich aus Württemberg mal raus wollte. Und diese erste Erfahrung, die kindliche Erfahrung vom schwäbisch-pietistischen Dorf ins mondäne Wiesbaden, ins Ornament Wiesbaden, ins Märchen Wiesbaden des Jugendstils, das war für mich schon ein unglaubliches Erlebnis. Ja.
Ich wollte gar nichts Kritisches von dir hören. Ich bin nämlich Wiesbaden-Patriotin, auch erst im Lauf der Zeit geworden, ja, obwohl ich Wiesbadenerin bin, aber nun bin ich's. Und ich finde das alles ganz wunderbar hier. Ja. Jetzt noch zu einem Thema, das uns beide auch interessiert, Partnerstädte. Wiesbaden hat bald 13 davon. Ist das auch ein Thema für die Volkshochschule?
Ja,
gibt es Kooperationen?
Selbstverständlich. Wir haben also bei einer Partnerschaft, die jetzt leider etwas ausklingt, glaube ich, nämlich mit dem College Bad Bell, intensiv mitgewirkt. Ich persönlich auch über jahrelange Mitarbeit im Vorstand des Fördervereins Bad Bell. Wir haben die Partnerschaft mit Görlitz am Anfang begleitet. Da hatten wir eine enge Beziehung zur dortigen Volkshochschule. Auch die Partnerschaft mit Breslau haben wir anfangs unterstützt, aber das ist einfach, das stößt an Grenzen, weil wir da keine Mittel haben, ja, um das zu unterstützen. Das heißt, wenn wir dort Reisen hingemacht haben, dann muss ich die Reisen immer nicht nur selbst finanzieren, sondern auch nur Überschüsse erwirtschaften. Jetzt steht ja die Partnerschaft mit Istanbul Fatih, also dem ältesten Teil Istanbuls, der historischen Halbinsel, wo Konstantinopel lag. Da steht das auf dem Programm. Es soll auch demnächst ja der Partnerschaftsvertrag unterschrieben werden. Und ich bin gerade wesentlich beschäftigt, die Gründung eines Partnerschaftsvereins Wiesbaden-Istanbul-Fatih vorzubereiten. Und du warst ja selber mit dabei in Istanbul bei unserer Reise damals 2008. Und da haben wir eine ganze Reihe von Interessentinnen, sowohl deutscher als auch türkischer Herkunft, die diese Partnerschaft mit Leben erfüllen wollen. Und die Gründung ist am Donnerstag, dem 13. September, 17 Uhr in der Villa Schnitzler. Wir machen das offen für alle, wobei ich sagen muss, alle, die da hinkommen, einen Partnerschaftsverein gründen wollen, sind damit aber auch Mitglieder. Also kann ich dir da kommen und sagen, ich wähle jetzt hier mal einen Vorstand und dann gehe ich wieder und lass mich nicht wieder blicken. Das haben wir rechtlich schon alles so geklärt. Ja.
Und wird also in Zukunft auch eine Rolle spielen? Partnerstädte in der VHS,
ja,
im Programm?
Ja, wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Natürlich, das ist ganz wichtig.
So, die Zeit neigt sich zum Ende. Ich habe eine wichtige Frage noch. Wenn wir uns in 2 Jahren, zum Beispiel zum 25. wieder unterhalten sollten und du dann endlich mal zu Wort kommst, was würdest du bis dahin noch geschafft haben wollen in der Volkshochschule?
Also was mein wichtigstes Ziel in meiner beruflichen Jahren, die mir beruflich zur Verfügung stehen, es ist es, die Volkshochschule stärker als bislang zum attraktiven strategischen Partner der Stadtpolitik zu machen. Das halte ich für ganz wichtig, dass die Politik uns nicht als lästige Zuschussnehmer sieht, sondern sieht, dass sie hier eine leistungsfähige Organisation hat, mit der sie wirklich auch was machen kann, etwa sowas wie eine Partnerschaft auch ausgestalten oder was wir sowieso schon sind, also mit der kommunalen Arbeitsvermittlung ein ganz wichtiger Partner, Bewerbungszentrum der Landeshauptstadt Wiesbaden zu haben. Das sollten wir noch weiter festigen. Dann kann ich wirklich auch Abschied nehmen und sagen, jawohl, die Volkshochschule steht gut da. Ich kann nicht gehen, wenn die Volkshochschule kurz vorm Ende ist. Ja.
Hast du berechtigte Hoffnungen, dass was daraus wird? Aus deinen Vorstellungen
jetzt? Was wäre der Mensch, wenn er nicht hofft? Ja? Also das ist ja ein Lebenselixier. Und es gibt auch Anzeichen dafür. Ja? Also muss ich sagen, wir werden, wenn bei unserem Jubiläum, also wir wurden mit Anerkennung und Lob überschüttet, wo ich den Eindruck hatte, dass es auch alle ehrlich gemeint haben. Es ist, werden schon geschätzt in der Stadt. Das ist schon deutlich. Also ob das vom Oberbürgermeister ist oder von anderen Magistratsmitgliedern oder von Stadtverordneten, das ist schon deutlich. Auch deutlich mehr auf jeden Fall, das ist ganz klar, als etwa von Seiten des Landes. Das muss ich leider noch mal sagen, aber damit ist dann auch gut für heute, weil wir sind ja auch gleich durch.
Das lassen wir jetzt auf uns wirken und hören Best Age, Tears in Heaven. So, das Lied ist zu traurig, hast du gerade festgestellt, Hartmut, deswegen gehen wir da mal raus. Aber leider, das war's für heute. Danke für deinen Besuch heute in der Blauen Stunde, Hartmut Boger.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Jutta. Und ich bin sicher, dass wir das irgendwann fortsetzen werden.
Ja, ganz bestimmt. In ein paar Tagen hast du Geburtstag, vorher darf man ja nichts wünschen, aber ich sage dir heute schon, was ich dir dann wünschen werde, komm gut durch deine 60er.
Herzlichen Dank.
Ich verabschiede mich, am Mikrofon war Jutta Schostak und lege Ihnen die nächste Blaue Stunde ans Herz. Heute in 4 Wochen, am 24. September, da geht es um 25 Jahre Partnerstadt Wiesbaden-Breslau und Achim Exner erzählt von den schwierigen Anfängen. Schön, wenn Sie dann zuhören würden. Aber jetzt erst nochmal der Gruppe Best Age, Love is All Around. Und das ist auch eine schöne Botschaft. Tschüss.